Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Papst Paul VI. Vor genau 50 Jahren wurde er zum Papst gewählt, genauer gesagt am 21. Juni 1963. Obwohl er 15 Jahre lang Papst war und das in einer Zeit der großen Umbrüche in Kirche und Gesellschaft, ist die Erinnerung an diesen Pontifex doch vielerorts verblasst. Wir schauen in den nächsten 2 Stunden zurück auf das bewegte Pontifikat dieses fast vergessenen Papstes, Paul VI. Am Mikrofon ist Martin Korden. Schön, dass Sie dabei sind.
Papst Paul VI.
Oh nee,
Paul VI. Kenne ich nicht.
Ich weiß von dem Papst Paul, ich weiß aber nicht, ob es der Sechste war.
Johannes der 23. können Sie mich fragen, aber Paul VI. Hat sich bei mir nicht tief eingegraben.
War das so ein schmalerer?
Der Pillenpapst.
Das war der Pillenpaul.
Pillenpaul hieß er. Ja, sonst weiß ich nicht mehr viel. Nach Johannes dem 23. war er.
Ja, da war ich Jugendliche. Da hieß es, die Antibabypille verbietet die Kirche.
Da war ich gerade 30 Jahre.
Er hat sich verdient gemacht um die Annäherung der Orthodoxen und der Katholiken.
Paul VI., Zweites Vatikanisches Konzil. Er ist ja der Papst gewesen, der dieses Konzil zu Ende gebracht hat.
Das Zweite Vatikanische Konzil, auch Öffnung eben zu anderen Kirchen.
Er war der erste Papst, der gereist ist.
Er war der erste Papst, der gereist ist. Der Papst des Konzils, der Papst, der die Antibabypille ablehnte. Aber für viele eben auch der unbekannte Papst. Soweit das Ergebnis einer Umfrage auf der Kölner Domplatte, die wir gerade gehört haben. Und es scheint doch auch zu überraschen, schließlich war Paul VI. 15 Jahre lang Papst, zwischen 1963 und 1978. Und das in einer Zeit der großen Umbrüche. Eine Biografie über diesen Papst, die kürzlich erschienen ist, von dem Kirchenhistoriker Jörg Ernesti, trägt darum auch den Titel, der nicht von ungefähr kommt, Paul VI., der vergessene Papst. Ja, für viele Beobachter liegt der Grund darin, in den Päpsten vor und nach Paul VI., die in der Erinnerung einfach dominanter sind. Da war sein Vorgänger, Johannes der 23., nur 5 Jahre im Amt, der vor allem als volkstümlicher und gutmütiger Papst noch in aller Munde ist. Und nach Paul VI. Kam ganz kurz Johannes Paul I., bekanntlich nur einen Monat im Amt, und dann der große, charismatische Johannes Paul II. Und dennoch, es lohnt sich, das Pontifikat Pauls VI. Näher zu beleuchten. Das tun wir nun im Verlauf der Sendung Domradio das Thema, unter anderem mit Prälat Norbert Trippen. Er ist der Biograf der Kölner Kardinäle Frings und Höfner, die zurzeit Pauls VI. Die Erzbischöfe von Köln waren. Und er erinnert sich an Paul VI. Und die Begegnungen mit Frings und Höfner und diesem Papst. Dazu spreche ich mit weiteren Experten im Verlauf der Sendung auch über den Meilenstein, den Paul VI. In der Ökumene setzte. Und natürlich wird die Ablehnung der Antibabypille Thema sein. Ein Grund, warum das Pontifikat dieses Papstes vielerorts auch kritisch gesehen wird. Doch was hat er eigentlich genau gesagt in dieser Enzyklika? Darauf kommen wir ebenfalls zu sprechen. Es lohnt sich also. Bleiben Sie dran. Domradio das Thema, heute zu Papst Paul VI., dem vielerorts vergessenen Papst. Dabei fiel das Pontifikat in die Zeit der großen Umbrüche und hatte mit 15 Jahren eine überdurchschnittliche Länge. Johannes Schröer blickt zurück auf die bewegte Regierungszeit von Paul VI., die vor fast genau 50 Jahren am 21. Juni 1963 begann.
Habemus Papam. Sante Romane Ecclesie, Cardinale Montini.
Giovanni Battista Montini. Es war keine Überraschung, als der Mailänder Erzbischof 1963 zum Nachfolger des verstorbenen Johannes des 23. gewählt wurde. Schon bei der Papstwahl 5 Jahre zuvor galt Montini als Kandidat. Als langjähriger enger Mitarbeiter Papst Pius XII. Hatte er sich einen Namen gemacht. In Mailand modernisierte er als Erzbischof die Großstadtseelsorge und für das schon vor seiner Papstwahl begonnene Zweite Vatikanische Konzil wurde er als geeigneter Vermittler zwischen den traditionellen und modernen Kräften angesehen. So überraschte dann auch nicht, dass Papst Paul VI. Als erste Amtshandlung die Weiterführung des Konzils ankündigte.
Riprenderemo la celebrazione del Concilio Ecumenico.
Wir werden die Feier des Ökumenischen Konzils wieder aufnehmen und bitten Gott, dass dieses große Ereignis den Glauben der Kirche bestärken möge und sie anpasse an die Bedürfnisse der Zeit, auf dass der Wiederaufbau gelingen möge zum mystischen Leib der einen katholischen Kirche.
Dell'unica Chiesa Cattolica.
Auch wenn meistens von Johannes dem 23. die Rede ist, so muss genau genommen Paul VI. Als der Papst des Konzils angesehen werden. Er gibt dem ins Stocken geratenen Verlauf Struktur und vor allem setzt er sämtliche Beschlüsse des Konzils um. Zuallererst die Liturgiereform und damit die Einführung der neuen Messform. Darüber hinaus ist ihm die Öffnung zu den anderen christlichen Konfessionen wichtig. Auf der ersten Auslandsreise eines Papstes überhaupt gelingt Paul VI. Ein gewaltiger Schritt der Annäherung zur Ostkirche. In Jerusalem trifft er 1964 den orthodoxen Patriarchen Athenagoras. Das erste Treffen der Oberhäupter der getrennten Schwesterkirchen nach über 500 Jahren beginnt mit einer herzlichen Umarmung.
La grande fortuna.
Es war ein großes Glück, heute Morgen nach Jahrhunderten den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel zu umarmen und sich mit ihm auszutauschen über den Frieden, die Brüderlichkeit und den Wunsch nach Einheit und Einigkeit im gemeinsamen Dienst in Christus für den Menschen.
Dem ersten Treffen folgt bald die Aufhebung des wechselseitigen Bannes aus dem Jahr 1054. Und Paul VI. Sorgt schon kurz darauf für den nächsten Donnerschlag. 1964 hält er als erster Papst überhaupt eine Ansprache vor den Vereinten Nationen in New York. Sein Friedensappell wird zu einer der meistbeachteten politischen Reden des 20. Jahrhunderts.
Nous faisons notre aussi la voix des pauvres.
Wir machen uns auch die Stimme der Armen zu eigen, der Enterbten, der Unglücklichen, derer, die auf Gerechtigkeit hoffen, auf die Freiheit, auf Wohlstand und Fortschritt. Die Völker wenden sich den Vereinten Nationen zu, wie einer letzten Hoffnung auf Eintracht und Frieden. Wir wagen es, ihnen mit dem Unserem auch ihren Teil der Ehre und Hoffnung zu überbringen.
Das Pontifikat Pauls VI. Fällt in die Zeit der großen Umbrüche, die auch die Katholiken zu spüren bekommen. Die Volkskirche beginnt zu bröckeln, viele Menschen wenden sich von der Kirche ab. 1968 sorgt die Enzyklika Humanae Vitae für viel Wirbel. Darin spricht sich Paul VI. Gegen die Antibabypille aus, was ihm auch innerkirchlich Gegenwind einbringt. Auch die Umsetzung der Konzilsreformen führen zu Zerreißproben in der Kirche und zum Bruch mit der traditionalistischen Piusbruderschaft. In seinen letzten Jahren wirkt Paul VI. Gebrochen. Er plagt sich mit gesundheitlichen Problemen, aber auch eine persönliche Tragödie ist dafür verantwortlich. Der Christdemokrat Aldo Moro, ein Freund Pauls VI., wird am 9. Mai 1978 von Linksterroristen ermordet. Vergeblich hatte sich der Papst zuvor im Austausch für Moro als Geisel angeboten. Die Nachricht vom Tod soll der entscheidende Schlag für die Gesundheit des Papstes werden. Unüberhörbar ist die Erschütterung Pauls VI., als er bei der Trauerfeier für den Verstorbenen betet.
Il de profundis, il grido, il pianto.
In unserem tiefsten Inneren ersticken der Schrei und das Weinen unserer Stimme angesichts des großen Unglücks, das diese Tragödie bedeutet. Herr, erhöre uns. Wer soll unser Klagen hören, wenn nicht du? Du Gott des Lebens und des Todes.
O Dio della vita e della morte.
3 Monate später stirbt Paul VI. Die Beerdigung, so hatte er selbst verfügt, wird einfach und ohne große Pracht. Sein Grab wird zum Zeichen seiner lebenslangen Demut und Einfachheit ein schlichter Holzsarg, versenkt in der Erde in den vatikanischen Grotten und nicht etwa in einer Seitenkapelle des Petersdoms. Leise wird er bestattet, leise war sein Leben. Paul VI., der Papst der großen Umbruchszeit und dennoch heute der vielerorts vergessene Papst.
Paul VI., ein zu Unrecht vielerorts vergessener Papst, wie dieser Beitrag zeigt. Wir wollen gleich näher auf das Pontifikat Pauls VI. Schauen, dazu gleich hier im Studio der Kölner Kirchenhistoriker Prälat Norbert Drippen. Er ist der Biograf der Kölner Kardinäle zur Zeit Pauls VI. Und weiß daher, um einige Hintergründe zu berichten. Gleich hier nach den Nachrichten in Domradio das Thema. Domradio das Thema heute zu Papst Paul VI. Sein Pontifikat fiel in die bewegten 1960er und 70er Jahre, eine Zeit der großen Umbrüche in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. Es war die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Erneuerung, die darauf folgte. Einer, der diese Zeit hautnah mitbekommen hat und sehr viel darüber weiß, auch als Biograf der beiden Kölner Erzbischöfe dieser Zeit, ist nun im Domradiostudio. Es ist Prälat Norbert Drippen. Sie sind 1962 Priester geworden, unmittelbar vor dem Konzil, das unter Johannes dem 23. begann, aber dann unter Paul dem 6. fortgeführt und beendet wurde. Sie haben also als Priester, man kann sagen, von Anfang an das Pontifikat von Paul dem 6. miterlebt. Woran denken Sie zuallererst, wenn Sie an diesen Papst denken?
Paul der 6. hat die Schwierigkeit, dass er als sehr intellektueller und etwas nach außen spröde wirkender Papst sich von seinem glänzenden Vorbild Johannes dem 23. absetzen musste. Den Eindruck konnte er so wenig verdrücken, wie Kardinal Höffner den Eindruck seines Vorgängers Frings in Köln aufholen konnte. Und so ähnlich war es bei den Päpsten auch.
Es war ja die Zeit der großen Umbrüche, auch in der Kirche. Und diese Umbrüche in der Kirche hat Paul VI. Sicher auch mitgesteuert. Dennoch ist das Urteil im Nachhinein oft zwiespältig. Eine Biografie über ihn trägt den Titel Paul VI., ein vergessener Papst. Wie würden Sie sein Pontifikat beurteilen?
Sein Pontifikat ist unterschätzt worden. Er ist eigentlich der Papst gewesen, der das Konzil durchführen und hinterher die Beschlüsse des Konzils in die Tat umsetzen und die Ausführung der Konzilsbeschlüsse in die Wege leiten und in ihrer Funktion hinterher auch überwachen musste. Und das war eine sehr undankbare Aufgabe, die hat er mit ganz großem Verantwortungsgefühl und Geschick bewältigt. Er war auch ein sehr bescheidener Papst, er hat also ja die Tiara, die drei können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Der Papsttuch, eine hohe Krone mit drei Ringen und die war lange noch im Papstwappen vorhanden. Die hat erst Benedikt XVI. Also aus den päpstlichen Dokumenten und Wappenzeichen entfernt. Da ist jetzt eine Mitra wie bei jedem normalen Bischof. Aber Paul VI. Hat offiziell abgelegt und versteigern lassen, ich glaube, um den Erlös den Armen zu geben. Und er hat ganz bewusst bescheiden und ärmlich gelebt bis zu seinem Begräbnis. Er wollte keinen Grabstein haben, er liegt unter einer einfachen Platte in der Gruft von St. Peter begraben.
Das waren also Umbrüche, die er eingeleitet hat, die uns heute selbstverständlich erscheinen, aber damals doch sehr ungewöhnlich waren. Würden Sie sagen, er war vielleicht seiner Zeit voraus?
Das kann man wohl nicht sagen. Er war von seiner Geschichte, seiner Entwicklung, seinen geistigen Hintergründen in der französischen Theologie, war er also doch sehr geprägt. Und er war den größten Teil seines Priesterlebens, über 30 Jahre im Staatssekretariat Pius XI. Und Pius XII. Also tätig gewesen. Also ihn zum Progressisten zu machen, ist wohl nicht möglich.
Eine wesentliche Neuerung des Konzils war ja die Liturgiereform, die auch als erstes Ergebnis des Konzils ganz konkret und schnell umgesetzt wurde. Sie haben ja nun als Priester kurz vor dem Konzil geweiht, den Wechsel von der alten Form zur neuen Messform ganz ja aktiv auch miterlebt. Wie haben Sie das damals wahrgenommen?
In Form einer großen Unsicherheit. Es gab noch keine gedruckten deutschen Texte, also das war die Muttersprache in der Liturgie, war ja eine der wesentlichen Neuerungen. Es gab also noch keine entsprechenden Messbücher und Lektionare, man hatte irgendeinen Schott und viele Zettel. Und es wurde gesagt, dass also ein Priester zur Begrüßung gesagt hat, oh Herr, hilf uns beim Blättern. Also das war doch ein sehr tastendes Versuchen, das dann auch je nach dem Geschick des einzelnen, selbst auf einmal selbst gestaltenden Liturgen doch höchst problematisch war, bis dass man einen gewissen Stil, auch einen der Liturgie würdigen Stil fand. Darüber ist es dann ja auch zu den entsprechenden Auseinandersetzungen gekommen.
Und wie haben Sie das persönlich wahrgenommen, diesen Wechsel? War das denn, waren Sie auch in dieser Aufbruchsstimmung, von der man immer hört?
Es gab auf den Kaplänekonvenias, die es damals noch gab, waren also die neuesten liturgischen Versuche und Möglichkeiten, die der Einzelne gemacht hatte, die wurden da ausgetauscht, aber man musste die nicht immer mitmachen. Ich entsinne mich einer Priesterwerkwoche in Bensberg unter dem berühmten Prälaten Josef Steinberg, wo wir zum ersten Mal konzelebrieren durften und wir wussten gar nicht, wie das ging. Wir haben also mehrere Übungsveranstaltungen gemacht, um genau abzuklären, was müssen wir alle zusammen sagen oder wo spricht also nur der Hauptzelebrant? Und das war also eine völlig unsicheres Terrain, auf dem man erst lernen musste, sich zu bewegen.
Prälat Norbert Trippen hat die Biografien der beiden Kölner Erzbischöfe dieser Zeit, Kardinal Frings und Kardinal Höffner, verfasst. Diese beiden Kölner Kardinäle hatten ein besonderes Verhältnis zu Papst Paul VI. Und darüber spreche ich gleich weiter hier mit Prälat Norbert Trippen. Bei Domradio das Thema zu Papst Paul VI. Domradio das Thema heute zu Papst Paul VI. Als Experte für die Zeit seines Pontifikates kann Prälat Norbert Trippen angesehen werden. Er ist Kirchenhistoriker aus Köln und er ist immer noch im Domradiostudio. Sie sind ja nun der Biograf der beiden Kölner Erzbischöfe, die in Köln Erzbischof waren zur Zeit Pauls VI. In welchem Verhältnis standen denn die Kölner Kardinäle zu Paul VI? Fangen wir mal mit Kardinal Frings an.
Also man kann sagen, Kardinal Frings war einer derer, die dafür gesorgt haben, dass Paul VI. Zum Papst gewählt wurde. Denn es gab unter der Fortschrittspartei des Konzils gab es zwei Kandidaten, den Montini von Mailand und den Kardinal Giacomo Leccaro von Bologna. Und Frings hat dann, das kann man in den Erinnerungen des späteren italienischen Ministerpräsidenten Andreotti nachlesen, Kardinal Frings hat dann in der Vakanzzeit, in den wenigen Tagen zwischen dem Begräbnis Johannes des 23. und dem Zusammentritt des Konklaves, die Häupter der Kardinalspartei, die also für einen das Konzil fortführenden Papst eintreten wollten, die hat er die Kardinäle nach Grotta Ferrata einberufen. Darüber gibt es keine Protokolle. Es war ja auch verboten, vorher irgendwelche Abmachungen oder Einkünfte zu schließen. Aber Andreotti vermutet wohl zu Recht, dass Frings, der das organisiert hat, dafür gesorgt hat, dass es bitte nicht zwei Kandidaten der Fortschrittspartei gäbe, sondern nur einen. Und das war dann Montini. Also von daher, es gab, glaube ich, überhaupt keine Probleme zwischen den beiden, was nicht verhinderte, dass sie sich auf dem Konzil auch gelegentlich also mit strittigen Fragen befasst haben. Aber es war ein gutes Verhältnis. Und noch der greise Kardinal, der also noch Mitglied bis zu seinem Tode Mitglied aller möglichen römischen Kongregationen war. Heute müssen die ja mit 80 alles abgeben. Wenn der nach Rom kam, dann wurde er jedes Mal von Paul VI. Eigens empfangen.
Als Josef Frings 1942 Erzbischof von Köln wurde, war Paul VI. Noch Giovanni Battista Montini und kein Papst, aber enger Mitarbeiter des damaligen Papstes Pius XII. Und aus dieser Zeit, Herr Prälat Trippen, das haben Sie im Vorgespräch angedeutet, gibt es bereits eine erste besondere Begegnung zwischen Erzbischof Frings und dem späteren Paul VI.
Die erste Berührung, die es zwischen Kardinal Frings und Paul VI. Gab, geht auf die Kardinalserhebung 1946 zurück, als Kardinal Frings ohne einen Pfennig harte Währung in der Tasche auf abenteuerlichen Wegen nach Rom kam und von anderen Leuten im Zug zum Essen eingeladen und freigehalten werden musste, weil er nichts besaß. Und als er dann im Priesterkolleg am Camposanto Teutonico ankam, fand er ein Briefchen vom Staatssekretariat, unterschrieben von Monsignore Giovanni Battista Montini, anbei ein Scheck über $5,000 für ihre Auslagen hier in Rom. Ich habe mir erlaubt, in der Frings-Biografie zu schreiben, diese Investition der Weltkirche in einen armen Kölner Erzbischof sollte sich durch die Gründung von Miserior ad Veniat und Köln-Tokio für die Weltkirche hundert- und tausendfach lohnen.
Also die erste Begegnung zwischen Kardinal Frings und Giovanni Battista Montini, der spätere Paul VI., damals Mitarbeiter unter Pius XII.
Der war im Staatssekretariat schon 20 Jahre. Mhm.
1969 wurde dann Josef Höffner Erzbischof von Köln. Mhm. In welchem Verhältnis stand er zu Paul VI.?
Das scheint ein besonders gutes Verhältnis. Also ich würde sagen, nicht vom Emotionalen her. Emotionalität waren weder Paul VI. Noch Josef Höffner eigen. Aber von der Sache her eine ziemlich fast identische Auffassung zu vielen Problemen, die nach dem Konzil in diesen unruhigen Jahren anstanden. Und deshalb wurde Erzbischof Höffner 4 Wochen nach seiner Erhebung zum Erzbischof wurde er schon in das Kardinalskollegium berufen. 2 Jahre später war er schon Relator auf der entscheidenden römischen Bischofssynode zur Frage, soll der Zölibat durch Viri Probati aufgelockert werden oder soll es beim Zölibat bleiben? Und das hat also Höffner, diese Synode hat Höffner sehr wesentlich mitbestimmt. Also das Verhältnis zwischen Höffner und Paul VI. War völlig unproblematisch.
Frage des Zölibates hat Paul VI. Damals entschieden. Für die Beibehaltung des Zölibats. In der Zeit war auch eine andere Frage 1968, die Frage der Empfängnisverhütung und das Erscheinen der Enzyklika Humanae Vitae. Das hat ja zu großen, gerade in Deutschland, zu großen Spannungen geführt, auch innerhalb der Kirche. Wie haben Sie das damals wahrgenommen und auch die Rolle Pauls VI.?
Also die Enzyklika Sacerdotalis Celibatus, die 1967 erschien, also ein Jahr vor Humanae Vitae, die wurde schon mit großer Enttäuschung aufgenommen. Also man hatte nach dem Konzil in breitesten Kreisen jüngerer Priester damit gerechnet, also es würden Viri Probati kommen und das Zölibatsgesetz würde in seiner Absolutheit in Frage gestellt werden, aber man hat in Rom klar gesagt, ein bisschen Zölibat gibt es nicht. Entweder schaffen wir ihn ab oder wir halten ihn bei. Und es war zweifellos die Linie Paulus VI., ihn beizubehalten. Humanae Vitae war also insofern eine Katastrophe, weil inzwischen der Bonner Theologe Franz Böckle, der Moraltheologe, hatte noch im Jahre 66 oder 67 dem Kardinal geschrieben, wenn Sie also in der Fragen-Empfängnisregelung etwas sagen wollen, dann müssen Sie das bald tun, denn inzwischen war von Amerika herübergekommen die Pille und das hatte sich völlig eingebürgert und die Vorstellung, das hinterher zurückdrehen zu können, war also völlig indiskutabel und entsprechend groß war die Erregung in ganz Westeuropa und in den USA. Also das hat zu ziemlichen heftigen antipäpstlichen Ausschreitungen, die in der katholischen Kirche unbekannt waren, etwa auf dem Essener Katholikentag geführt. Und das Ansehen, das wenige Jahre vorher während des Konzils durch Johannes den 23. auf dem Höhepunkt gewesen war, das sackte innerhalb weniger Wochen ab.
Man sagt manchmal etwas boshaft im Nachhinein Pillenpaul über Paul VI. Wie würden Sie denn nun rückblickend auf sein Pontifikat, vielleicht auch seine Leistungen benennen?
Die Leistung Pauls VI. Ist schon, dass er das Konzil durch schwierige Klippen und Fairnisse zu Ende geführt hat und dass er hinterher die Konzilsbeschlüsse auch sehr konsequent umgesetzt hat. Er hat manches in seinem Sinne korrigiert, etwa die Stellung der Bischofssynoden. Die römischen Bischofssynoden hat Paul VI. Zu einem Beratungsgremium des Papstes, das er bestimmt im Zusammentritt und im Ablauf und hinterher auch in der Auswertung umgestaltet. Also er hat seine eigenen Akzente gesetzt, aber er ist doch, für diese ganze Periode sehr bedeutend gewesen und das Konzil wäre ohne ihn, hätte das zu Ende sein können nach seiner Wahl. Ohne, wenn er nicht gewollt hätte.
Prälat Norbert Trippen, vielen Dank für die Einschätzung und auch exklusiven Erinnerungen an Paul VI. Hier geht's weiter mit Domradio das Thema zu Papst Paul VI. Und da schauen wir auf seine Enzyklika Humanae Vitae. Darin sprach sich Paul VI. 1968 gegen die Antibabypille aus und das sorgte für heftige Reaktionen. Was der Papst damals geschrieben hat und warum er sich gegen Verhütungsmittel aussprach, darauf schauen wir gleich in Domradio das Thema zu Paul VI. Papst Paul VI. Regierte von 1963 bis 1978, also ganze 15 Jahre. Wenn man heute auf seine lange Amtszeit zurückblickt, so denkt man meistens zuerst an die von ihm veröffentlichte Enzyklika Humanae Vitae. In diesem Dokument sprach sich der Papst damals eindeutig gegen künstliche Verhütungsmittel aus, was ihm hierzulande den spöttischen Beinamen Pillenpaul einbrachte. Im Juli 1968 wurde das Schreiben veröffentlicht, das bis heute wohl meist diskutierte Lehrschreiben eines Papstes überhaupt.
Papst Paul VI. Hatte sich viel Zeit gelassen, um in der schwerwiegenden Frage zu einem Urteil zu kommen. Als er die Enzyklika 1968 veröffentlichte, sorgte er mit seiner Ablehnung der Verhütungsmittel für einen allgemeinen Sturm der Entrüstung. Selbst eine Expertenkommission im Vatikan und ein bischöfliches Gremium hatten im Vorfeld für eine kirchliche Freigabe der Pille votiert. Doch Paul VI. Entschied anders und hielt sich damit an die bisherige Linie der katholischen Kirche. In seiner Enzyklika betonte er, dass die Ehe und die eheliche Liebe auf die Zeugung von Nachkommen ausgerichtet sei.
Seiner innersten Struktur nach befähigt der eheliche Akt, indem er die Ehepartner aufs Engste miteinander vereint, zugleich zur Zeugung neuen Lebens. Es gibt also eine von Gott bestimmte Verknüpfung der Vereinigung und Fortpflanzung. Diese Verknüpfung darf der Mensch nicht eigenmächtig auflösen.
Das heißt, der Geschlechtsverkehr widerspricht dann dem göttlichen Willen, wenn die Möglichkeit der Fortpflanzung dabei bewusst verhindert wird. Was für Paul VI. Eine logische Konsequenz des gläubig vernünftigen Denkens war, wurde für viele Christen zur inneren Zerreißprobe. Die der Kirche ohnehin fernstehende Bevölkerung sah einen weiteren Grund für ihre Abwendung vom Katholischen. Aus der sogenannten Dritten Welt dagegen erhielt der Papst viel Beifall, denn in der Enzyklika hatte er angemahnt, dass ein künstlich hervorgerufener Bevölkerungsrückgang nicht der richtige Weg sei, die armen Länder wirtschaftlich nach vorne zu bringen. In Europa und Nordamerika dagegen hatte die katholische Kirche im Allgemeinen einen herben Autoritätsverlust zu beklagen. Dabei sprach sich der Papst nicht generell gegen eine Geburtenregelung aus. In der Enzyklika wies er vielmehr auf die in der Schöpfung grundgelegten Möglichkeiten hin. Die Beachtung von natürlichem Zyklus und empfängnisfreien Zeiten seien dabei für die Familienplanung durchaus erlaubt. Paul VI. Warnte in seiner Enzyklika vor allem auch vor den möglichen Folgen der Antibabypille. So prophezeite der Papst eine wachsende Zahl an scheiternden Ehen, da die Untreue in der Beziehung durch die Pille einfacher würde. Zudem warnte er vor einer drohenden Verrohung im Zusammenhang mit der Sexualität.
Männer, die sich an empfängnisverhütende Mittel gewöhnt haben, könnten die Ehrfurcht vor der Frau verlieren und, ohne auf ihr körperliches Wohl und seelisches Gleichgewicht Rücksicht zu nehmen, sie zum bloßen Werkzeug ihrer Triebbefriedigung erniedrigen und nicht mehr als Partnerin ansehen, der man Achtung und Liebe schuldet.
Vor dem sogenannten Pillenknick musste er 1968 nicht mehr warnen. Der starke Bevölkerungsrückgang in den westlichen Staaten durch die allgemeine Verbreitung der Pille war bereits deutlich nachweisbar.
Verena Tröster über die wichtigsten Aussagen der Enzyklika Humanae Vitae. Als Grundlage für das Schreiben galt auch die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, in der es auch um die Förderung der Würde von Ehe und Familie ging. Domradio das Thema, heute zu Papst Paul VI. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte bereits eine Sitzungsperiode hinter sich, als Johannes der 23. starb und Paul der 6. zum Papst gewählt wurde. Zum Ende der zweiten Sitzungsperiode dann machte Paul der 6. eine Ankündigung, die alle überraschte. Er wollte zu einer Pilgerreise ins Heilige Land aufbrechen. Und er wurde damit zum ersten Papst, der verreiste. Jan Frerichs über eine bemerkenswerte Wallfahrt, die ganz nebenbei zu einem entscheidenden Schritt wurde für die Ökumene.
Wir stehen hier am Flughafen von Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Soeben ist die Maschine des Heiligen Vaters gelandet. Papst Paul VI. Wird bei seiner dreitägigen Pilgerreise unter anderem mit König Hussein zusammentreffen. Von Jordanien aus wird der Papst weiter nach Israel reisen, ein Besuch von historischer Bedeutung, der mit Spannung erwartet wird.
Der 4. Januar 1964, ein Samstag, ist der Beginn einer außergewöhnlichen Reise. Wie er es vor wenigen Wochen in seiner Schlussansprache zum Ende der zweiten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils angekündigt hat, besucht Papst Paul VI. Das Heilige Land, als erster Papst überhaupt. Von Amman aus setzt Paul VI. Seine Reise mit dem Wagen nach Jerusalem fort. Dort besucht er zunächst im jordanischen Teil der Heiligen Stadt alle wichtigen christlichen Gedenkstätten.
Jerusalem. Am zweiten Tag seiner Nahostreise hat Papst Paul VI. Heute am Ölberg den Patriarchen von Konstantinopel getroffen. Es ist die erste Begegnung der beiden Oberhäupter der römisch-katholischen und griechisch-orthodoxen Kirchen seit 471 Jahren.
1493 waren die Oberhäupter der beiden getrennten Kirchen auf dem Unionskonzil zu Florenz und Ferrara zusammengekommen, ohne Erfolg und zum bislang letzten Mal. Mit dem Treffen am Ölberg zu Beginn des Jahres 1964 wollen Paul VI. Und Athanagoras I. einen Neuanfang machen. Der Beginn einer Annäherung. Knapp zwei Jahre später werden beide eine gemeinsame Erklärung verabschieden, worin sie die Bannflüche bedauern werden, mit denen sich die Vertreter der West- und der Ostkirche im Jahre 1054 in Konstantinopel gegenseitig bedacht hatten. Die getrennten Kirchen scheinen endlich die jahrhundertelange Spaltung beseitigen zu wollen.
Heute am dritten Tag seiner Jordanien- und Israel-Reise besucht Papst Paul VI. Bethlehem, wo er in der Grotte der Geburtskirche eine Messe feiern wird. Bethlehem ist nach Nazareth, Kana, Tiberias, Tabgha und Kapernaum der letzte Punkt seiner Reise auf israelischem Boden, ehe der Heilige Vater von Jordanien aus nach Rom zurückkehren wird.
Es wird nicht die letzte Reise von Papst Paul VI. Bleiben. Er wird zum Beispiel auch die USA besuchen, ebenfalls als erstes Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Seine Reise vom 4. bis 6. Januar 1964 ins Heilige Land war für ihn selbst jedoch die bedeutendste. Eine Reise für den Frieden und die Versöhnung in Kirche und Welt. Der Beginn einer neuen ökumenischen Bewegung.
Und diese neue ökumenische Bewegung wurde dann ganz konkret auch ausgeweitet. Über die Bedeutung, die diese Reise heute, 50 Jahre später, immer noch besitzt, spreche ich gleich hier mit Johannes Oeldemann. Er ist der Direktor des Johann-Adam-Müller-Institutes für Ökumenik. Bleiben Sie dran. Domradio, das Thema heute zu Papst Paul dem VI., der 15 Jahre lang Papst war, ein durchaus schon längeres Pontifikat eines Papstes. Was man heute weniger mit diesem Papst verbindet, ist vor allem seine Leistung in der Ökumene. Von einem gewaltigen Schritt haben wir eben im Beitrag gehört, als Paul VI. Den Patriarchen von Konstantinopel traf, Athenagoras 1964 in Jerusalem. Das war das erste Treffen der Oberhäupter von katholischer und orthodoxer Kirche nach fast 500 Jahren. Wie wichtig und bedeutsam dieser Schritt tatsächlich war, darüber spreche ich nun mit Johannes Oeldemann. Er ist Direktor des Johann-Adam-Müller-Institutes für Ökumenik in Paderborn. Guten Tag, Herr Dr. Oeldemann.
Guten Tag, Herr Korden.
Das Treffen Paul VI. Mit Patriarch Athenagoras soll ein Meilenstein gewesen sein. Wenn man heute von diesem Treffen hört, kann man sich das gar nicht so recht vorstellen. Welche Bedeutung hatte dieses Treffen jetzt aus der Distanz betrachtet denn tatsächlich?
Also ich denke, man kann die historische Bedeutung dieser Begegnung kaum überschätzen. Nach Jahrhunderten treffen sich erstmals wieder der römische Papst und der Patriarch von Konstantinopel und tauschen einen Friedenskuss miteinander aus, der in der Tat eine neue Ära in den Beziehungen zwischen beiden Kirchen eröffnet. Papst Paul VI. Hat damals selbst von diesem Friedenskuss als einem Zeichen und Unterpfand der Liebe gesprochen und zu einem Perspektivwechsel aufgerufen, dass man in den anderen eher das Gute als das Schlechte sehen soll. Also es war in der Tat ein die orthodox-katholischen Beziehungen tief prägendes Ereignis. Und die Bedeutung dieses Treffens zeigt sich vielleicht umgekehrt auch nochmal in den Schwierigkeiten, die man bei der Auswahl eines geeigneten Ortes für dieses Treffen hatte. Denn offenbar kamen weder Rom noch Konstantinopel dafür in Frage, weil die Reise des einen Oberhauptes zum anderen von den Gegnern einer solchen Annäherung vielleicht als ein Zeichen der Unterordnung hätte missverstanden werden können. Und deshalb fand eben dieses Treffen auf gleichsam neutralem Boden im Heiligen Land statt, wo beide eine Pilgerreise hin unternommen haben.
In Jerusalem, ja.
In Jerusalem, genau.
War der Anfang. Wie ging es denn danach weiter?
Ja, danach ging es eigentlich in recht schnellen Schritten weiter. Nach kurzen, aber recht intensiven Vorarbeiten hat man schon am Ende des darauffolgenden Jahres eine Erklärung kundgetan, und zwar am 7. Dezember. Das war die letzte öffentliche Sitzung des Zweiten Vatikanischen Konzils im Petersdom, und gleichzeitig in der Kathedrale des Patriarchen in Konstantinopel wurde kundgetan, dass man die Bannsprüche von 1054, die gemeinhin so als der Auslöser der Spaltung gelten, dass man die bedauert und aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche tilgen will. Mit dieser gemeinsamen Erklärung wurde dann zwar noch nicht die Kirchengemeinschaft zwischen Orthodoxen und Katholiken wiederhergestellt, aber es war doch ein wichtiges Symbol aus der leiderfüllten Erinnerung der Kirchen ausgelöscht.
Also die Aufhebung des gegenseitigen Bands war gebrochen. Paul VI., man sagt immer, war nicht so charismatisch wie sein Vorgänger Johannes der 23. oder vor allen Dingen auch wie sein Nachfolger Johannes Paul II. Und doch, man sagt, gerade in Bezug auf die Orthodoxen waren seine ganz konkreten Gesten ausschlaggebend. Was genau hat er da gemacht?
Also es gab verschiedene symbolische Gesten, die die Bereitschaft zur Versöhnung mit der orthodoxen Schwesterkirche signalisiert haben. Eine erste und ganz wichtige Geste war die Rückgabe der Reliquien von Heiligen, die in der orthodoxen Kirche besonders verehrt werden. An erster Stelle ist hier der Apostel Andreas zu nennen, der ja der Patron der Kirche von Konstantinopel ist. Und das Haupt des Apostels Andreas kam im 15. Jahrhundert auf der Flucht vor den osmanischen Truppen nach Rom. Und Papst Paul VI. Hat sich dann entschlossen, diese wertvolle Reliquie dem orthodoxen Metropoliten von Patras zurückzugeben. Das war ganz bemerkenswert. Bei dem ersten Andreasfest nach der Rückgabe im November 1964 strömten über 30.000 Pilger aus ganz Griechenland nach Patras, um dem Apostel die Ehre zu erweisen, sodass diese Geste sozusagen auch eine Breitenwirkung erzielt hat. Und ein anderes, ebenso bemerkenswertes Zeichen war dann eher gegen Ende seines Pontifikats 1975, als man in Rom den 10. Jahrestag der Tilgung der Bannsprüche von 1054 feierte. Da war eine Delegation des Patriarchats von Konstantinopel in Rom, und spontan kniete der Papst nieder, um dem Leiter dieser Delegation, dem Metropoliten Meliton von Chalkedon, die Füße zu küssen. Und damit kehrte er praktisch eine Geste, die damals noch gegenüber dem Papst üblich war, um an seinen orthodoxen Mitbruder. Und ich denke, diese symbolische Geste nahm den Orthodoxen mehr als alle Worte die Furcht vor dem Primatsanspruch des Papstes und die Angst, sich vielleicht der römischen Kirche unterordnen zu müssen.
Das waren also wichtige Neuanfänge, würden Sie sagen, die Paul VI. Da begonnen hat. Heute sind diese Schwesterkirchen, wie man ja oft sagt, die orthodoxe und die katholische Kirche nach wie vor nicht vereint. Aber was würden Sie sagen, wie würde Paul VI. Den Stand der Dinge in der Ökumene heute sehen? Wäre er nach diesem gesetzten Neuanfang jetzt enttäuscht oder zufrieden?
Also ich denke, er wäre einerseits zufrieden über die Ergebnisse beispielsweise des theologischen Dialogs, der dann in den 80er Jahren begann und der also doch eine breite Übereinstimmung in Fragen der Ekklesiologie, also der Lehre von der Kirche und dem Verständnis der Sakramente gezeigt hat. Andererseits enttäuscht sozusagen, dass das, was dort im theologischen Dialog erreicht worden ist, noch nicht weiter in die Praxis umgesetzt worden ist. Ich denke, die derzeitigen Schwierigkeiten, die es nach wie vor gibt, liegen weniger in den theologischen Differenzen zwischen Orthodoxen und Katholiken, als vielmehr in der nach wie vor belasteten Erinnerung an die Geschichte und die Spannungen zwischen Ost und West. Was wir, denke ich, bräuchten in erster Linie, wäre so etwas wie eine Heilung der Erinnerungen, um nicht nur oberflächliche ökumenische Begegnungen, sondern eben auch eine echte Versöhnung zu ermöglichen. Und das andere, was, denke ich, Paul VI. Gerade uns mit den erwähnten Gesten vor Augen geführt hat, ist, dass in der Ökumene viel davon abhängt, dass man nicht nur etwas vom anderen erwartet, sondern auch bereit ist, selbst etwas zu geben. Ein solcher Austausch der Gaben, wie ihn auch Papst Johannes Paul II. In seiner Ökumene-Enzyklika vorgeschlagen hat, denke ich, der ist sehr wichtig und kann und soll auch nicht nur auf der Ebene der Hierarchie erfolgen, sondern kann beispielsweise durch einzelne Gläubige geschehen, wenn sie in orthodoxe Länder reisen oder sich um Kontakte zu den orthodoxen Christen bemühen, die hier in Deutschland leben, oder könnte durch Gemeindepartnerschaften oder andere Initiativen vertieft werden, um so das gegenseitige Verständnis zwischen Orthodoxen und Katholiken wachsen zu lassen.
Ja, das waren ja nun Schritte, die Paul VI. Auf die orthodoxe Kirche hin zugegangen ist. Aber hatte Paul VI. In der Ökumene denn eigentlich auch die evangelischen Kirchen im Blick?
Ich denke ja. Er hat ihnen gegenüber nur nicht ganz so nachhaltige und öffentlichkeitswirksame Zeichen gesetzt wie gegenüber den Orthodoxen. Das hat meines Erachtens aber damit zu tun, dass die Kirchenspaltung im Westen eben auch andere Ursachen hat als die Trennung zwischen Ost und West. Die Kirchen in Ost und West, die haben sich in einem jahrhundertelangen Entfremdungsprozess voneinander entfernt, sodass man ganz allmählich durch solche symbolischen Gesten wieder gegenseitiges Vertrauen aufbauen musste. Die Spaltung in der westlichen Kirche wurde dagegen durch kontroverse Auffassungen in bestimmten Glaubensfragen verursacht, sodass es hier die wichtigste Aufgabe war, praktisch die theologischen Fragen zu diskutieren. Und hier gab es auch schon im Pontifikat von Paul VI. Wichtige Schritte. Schon kurz nach dem Konzil hat man von katholischer Seite aus theologische Gespräche mit Lutheranern und Reformierten, aber auch mit Anglikanern und Methodisten aufgenommen. Es gibt aber auch noch eine interessante, wiederum eine symbolische Geste in diesem Zusammenhang, die ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte.
Ja.
Als 1966 der Erzbischof von Canterbury, der Ehrenprimas der anglikanischen Kirchengemeinschaft, zum ersten Mal den Papst in Rom besuchte, da hat ihm Paul VI. Seinen Bischofsring geschenkt, den er als Erzbischof von Mailand getragen hat. Und damit hat er, denke ich, besser als es alle theologischen Erklärungen seither vermocht haben, seine Anerkennung für das Bischofsamt auch in der anglikanischen Kirche ausgedrückt. Von daher würde ich sagen, dass Papst Paul VI. Im Blick auf die reformatorischen Kirchen durchaus auch Dinge in Bewegung gesetzt hat, ebenso wie er es im Dialog mit den Orthodoxen ohne Zweifel getan hat.
Das war Johannes Oeldemann, der Direktor des Johann-Adam-Möhler-Institutes für Ökumenik in Paderborn. Er sagt, Paul VI. Ist entscheidende Schritte gegangen in der Ökumene. Herr Dr. Oeldemann, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Domradio, das Thema nähert sich dem Ende. Wir haben in den letzten 2 Stunden auf das Pontifikat Pauls VI. Zurückgeblickt, das vor genau 50 Jahren begann. Wer sich näher mit Paul VI. Beschäftigen möchte, dem kann ich an dieser Stelle schon einmal die im vergangenen Jahr erschienene Biografie empfehlen. Sie stammt vom Brixener Kirchenhistoriker Jörg Ernesti und trägt den Titel Paul VI., der vergessene Papst. In der Biografie war es Professor Ernesti ein Anliegen, dass man gerade diesen Papst eben nicht vergessen sollte, wie er gegenüber dem Domradio sagte.
Weil er viele Anstöße gegeben hat, die die Kirche bis heute prägen. Die Liturgiereform, die Kurienreform, die der obersten Leitungsebene der Kirche ein ganz neues Gesicht gegeben hat. Paul VI. Ist der Papst der Ökumene, der da wichtige Weichen gestellt hat. Paul VI. Hat sein Hauptziel darin gesehen, das Konzil umzusetzen. Darin ist er auch heute noch bedeutend und wegweisend für unsere Zeit.
Ein Wegweiser noch heute, und das nicht nur in Bezug auf seine Verdienste als Papst, sondern auch als Mensch. Was fasziniert den Papstbiografen an Paul VI.?
Also ich persönlich würde sagen, als Historiker und als Priester auch und als gläubiger Mensch hat mich an Paul VI. Fasziniert, eben dass er ein Mensch gewesen ist, der es sich nicht leicht gemacht hat. Er ist jemand gewesen, der die Fragen der modernen Welt aufgenommen hat, der es sich auch mit seinen Gegnern nicht leicht gemacht hat. Mit seinen Gegnern, die liberaler gewesen sind als er, aber auch mit seinen Gegnern, die eher konservativ gewesen sind.
Vor mittlerweile 20 Jahren hat übrigens das Seligsprechungsverfahren für Paul VI. Begonnen. Es ist Ende des letzten Jahres abgeschlossen worden mit der formellen Anerkennung der Verehrungswürdigkeit. Und auch das notwendige Wunder ist anerkannt. Das sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einer möglichen Seligsprechung, wie Jörg Ernesti weiß.
Also der Seligsprechung steht jetzt eigentlich nichts mehr im Weg. Es ist vermutet worden, dass die Seligsprechung vollzogen wird zum Ende des Glaubensjahres, Ende November 2013. Aber das steht jetzt noch im Raume, ob es dazu kommt, jetzt schon. Denn diese Entscheidung war unter Benedikt dem 16. in den Raum gestellt worden.
Wir müssen also abwarten, ob und wann Papst Franziskus in Sachen Seligsprechung eine Entscheidung treffen wird. Für heute ist alles gesagt. Das war Domradio das Thema zu Papst Paul VI., der vor genau 50 Jahren zum Papst gewählt wurde. Ich hoffe, für Sie war etwas dabei in den letzten 2 Stunden. Nähere Informationen zu Paul VI. Und die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer im Internet unter www.domradio.de. Am Mikrofon war Martin Korten. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut.